Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Maria Elmenreich. Soll man über die Stasi lachen? Gehören Design und Kunst in eine Ausstellung? Und wer war Oskar Zwinscher? Warum war seine Kunst lange Zeit vergessen? Allesamt Fragen, auf die wir in dieser Sendung Antworten finden wollen. Aber erstmal kümmern wir uns um das geschriebene Wort im weitesten Sinne. Nun also soll es Ende April sein. Die Leipziger Buchmesse will im Jahr 2023 auf Nummer sicher gehen und hat deshalb zu Beginn dieser Woche bekannt gegeben, dass der unbedenklichere April den angestammten Märztermin der Messe ersetzen wird. Ein kleines Zahnrad, an dem da gedreht wurde, nachdem dreimal die Leipziger Buchmesse ja nicht stattgefunden hat. Doch die Diskussionen kreisten nicht nur um das Corona-sicherere Datum. Notwendigkeit und Relevanz von Buchmessen ganz allgemein wurden in Frage gestellt. Die großen Konzerne und die kleineren, unabhängigen Verlage kamen zu unterschiedlichen Antworten. Was die deutschen Buchmessen in Leipzig und Frankfurt sind, das ist in Italien der Salone del Libro. In diesen Tagen findet er zum 34. Mal in Turin statt und die Übersetzerin Verena von Koskul ist vor Ort. Aus dem Italienischen und Englischen übersetzt sie ins Deutsche. Für die katholische Schule von Edoardo Albinati wurde sie 2020 mit dem Deutsch-Italienischen Übersetzerpreis ausgezeichnet. Mit Verena von Koskul habe ich am Nachmittag gesprochen. Die deutschen Buchmessen durchleben stürmische Zeiten. Wie ist der Salone bislang durch die Pandemie gekommen, Frau von Koskul? Ist auch ihm die Sinnfrage gestellt worden?
Ich glaube, dass es weniger die Sinnfrage ist, die da gestellt worden ist. Ich nehme jetzt hier auf der Messe eine große Energie und große Freude wahr, dass er eben jetzt wieder auch nach einer abgespeckten Version im letzten Oktober und davor hat er auch nicht stattgefunden, jetzt wieder vollständig stattfinden kann. Und zwar in einem nie dagewesenen Umfang. Es ist die größte Buchmesse, Turiner Buchmesse, die es je gab tatsächlich. Es ist abermals gewachsen. Es sind fast 900 Verlage anwesend, fast 550 Stände auf 10.000 Quadratmetern. Also es ist eine Messe der Superlative. Und das spürt man auch in der Art und Weise, wie diese Messe angenommen wird hier in der Stadt. Ich war gestern und heute da, es ist unglaublich voll. Es sind wahnsinnig viele junge Menschen da, viele, viele Schulklassen. Man merkt einfach die Begeisterung, dass dieser Salon del Libro wieder stattfinden kann, ist sehr, sehr hoch.
Klingt eigentlich wie der ausformulierte Traum von den Buchmessenchefs in Frankfurt und in Leipzig. Wozu dient denn eigentlich die Buchmesse in Turin in erster Linie? Eine Verkaufsmesse, eine Lizenzmesse oder eher, klingt jetzt für mich so, eine Publikumsmesse und ein Lesefest?
Es ist tatsächlich alles, was Sie gerade gesagt haben. Es ist sowohl eine Publikumsmesse als auch eine Verkaufsmesse. Man kann auf der Messe auch direkt selber kaufen, Bücher. Und es ist aber auch eine Messe, auf der zunehmend der geschäftliche Bereich eine größere Rolle spielt. Es gibt einen ganz großen Bereich für Rechte und Lizenzen. Es sind auch viele ausländische Verleger dort unterwegs und Agenten. Und insofern bringt die Messe eigentlich ziemlich gut diese drei Bereiche zusammen.
Und Sie als Übersetzerin sind auch dort. Für Sie also eine Kontaktbörse, auf der Sie auf der Suche nach neuen Stoffen sind?
Eigentlich weniger, weil mir dazu viel zu wenig Zeit bleibt, wirklich nach Titeln zu suchen, sie anzulesen, zu gucken, ist da was dabei, was ich als Erste entdecke, vor Scouts, vor Agenten, das passiert eigentlich selten. Ich bin eigentlich da, um Menschen zu treffen und aus reiner Freude, aus Lust daran, wieder hier zu sein.
Kulturveranstaltungen in Kriegszeiten müssen sich im Moment ja überall die Frage stellen, wie Sie jetzt den Angriffskrieg auf die Ukraine zum Thema machen. Welche Antworten hat Turin darauf gefunden?
Ich glaube, das klingt schon ein bisschen an in dem Motto der diesjährigen Messe. Das Motto lautet Cuori Selvaggi, wilde Herzen. Und der Direktor der Messe, der Nicola La Gioia, der auch selber Schriftsteller ist, der hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, auf dass die wilden Herzen das Wilde in den Herzen besiegen. Der sieht den Salone del Libro als einen ganz wichtigen Ort des Austauschs, auch eben über den Zustand, den jetzigen Zustand der Welt, auch im Schatten des Krieges. Es gibt auf der Messe einen sehr großen und sehr prominenten Bereich, der dem Krieg in der Ukraine gewidmet ist. Das heißt die Casa della Pace, also Haus des Friedens. Und dort sollen sowohl Autoren, Schriftsteller, aber auch Non-Profit-Organisationen, die sich für Belange der vom Krieg betroffenen Menschen einsetzen, zusammenfinden. Dort finden Veranstaltungen statt. Also es ist schon eine sehr auch ein sehr prominentes Thema auf der Messe.
Mhm. Frau von Koskull, Sie klingen durchweg begeistert von der Buchmesse in Turin. Sie kennen aber auch die Buchmessen in Leipzig und die in Frankfurt. Was meinen Sie denn, was kann sich die Buchmessenlandschaft in Deutschland womöglich von der italienischen abschneiden? Welche Scheibe könnte das sein, um womöglich auch die Buchmessen in Deutschland wieder zu mehr Erfolg und auch zu mehr Zuspruch zu bringen?
Also was ich hier als besonders wahrnehme in Turin, ist das große Engagement für junge und jüngste Leser. Es ist wirklich eine Messe, auf die auch Ziel ist für Schulausflüge. Man sieht ganz viele Schulklassen, man sieht sehr, sehr viele junge Leute. Es gibt einen riesengroßen Bereich, der extra eingerichtet ist für junge Leser, wo Begegnungen für Schüler, für Jugendliche, für Studenten stattfinden, wo sie sich auch aufhalten können, wo sie lesen können, wo sie Autoren treffen können. Das nehme ich ganz stark wahr. Und das habe ich in Leipzig und in Frankfurt, das mag vielleicht auch an mir liegen, aber nicht so intensiv wahrgenommen wie hier. Und das finde ich schon bemerkenswert.
Also ein proaktiver Zugang auf die Generation, die, so zeigen ja auch Untersuchungen, immer wieder weniger und weniger lesen.
Genau, und ich glaube aber, dass das Augenmerk jetzt vielleicht noch ein bisschen stärker darauf gerichtet wird, ist, dass der italienische Buchmarkt ja in den letzten 2 Jahren ziemlich zugelegt hat, überraschenderweise. Das heißt ja immer, italienische Jugendliche und Kinder lesen nicht, aber auch aufgrund der Pandemie hat auch hier der Buchmarkt extrem gut zugelegt. Und vielleicht ist das auch eine Reaktion darauf, dass man sagt, okay, da müssen wir jetzt anknüpfen, das müssen wir jetzt sozusagen fördern.
Beobachtungen von der Übersetzerin Verena von Koskull. Sie berichtete von der Buchmesse in Turin. Vom Buch zum Film kommen wir jetzt in dieser Sendung, aber im Falle von Sonnenallee führte der Weg in die andere Richtung. Da hatten Leander Hausmann und Thomas Brussig erst das Ost-Berlin der 70er Jahre auf der Leinwand gefeiert und anschließend ließ Thomas Brussig die Sonnenallee in Romanform folgen. Über den Film schüttelte die Kritik damals den Kopf, das Kinopublikum aber war begeistert. Und Leander Hausmann und Thomas Brussig waren mit der Kino-DDR noch lange nicht fertig. 2005 nahmen sie sich die Nationale Volksarmee zur Brust, zogen das Gebaren von Wehrpflichtigen und Offizieren in ihrem Film NVA durch den Kakao. Was kann da noch kommen, um die DDR-Trilogie abzurunden? Die Staatssicherheit, genau. Dass es Hausmann wieder nicht um eine historisch korrekte Aufarbeitung geht, das liest sich dieses Mal schon am Filmtitel ab. Stasi-Komödie, seit gestern im Kino. Julia Hongs hat den Film gesehen.
Wie findet die Stasi zuverlässige Befehlsempfänger? In Leander Hausmanns Stasi-Komödie lässt die Behörde sie an einer manipulierten Ampel unendlich lange auf Grün warten. Der junge Ludger Fuchs besteht die Prüfung. Zur Belohnung darf er ab sofort die Berliner Bohème ausspionieren. Er vertauscht die olle Stasi-Uniform mit einer Westjeans, bezieht eine Wohnung im Prenzlauer Berg und stürzt sich ins Abenteuer. Sein Auftrag? Berichten, was die Negativ-Dekadenten so treiben und eine der lautesten Aufrührerinnen heiraten.
Ich kenne die ja gar nicht. Ich meine, wir haben doch nur einmal...
Mir ist doch egal. Frauen wollen Männer retten. Das ist der Witz.
Aber die will ich nicht.
Es brodelt im Land, ja, da draußen, überall, an allen Ecken und Enden. Wir sind im Krieg, mit dem Klassenfeind. Und du bist Soldat und du hast einen Befehl.
Dann kündige ich jetzt.
Doch so einfach lässt die Stasi ihn natürlich nicht vom Haken. Und Ludger, der den Künstler in sich entdeckt, muss künftig lavieren. Zwischen 2 Frauen, seiner Schriftstellerei und den Berichten für die Stasi. Erzählt ist die Geschichte als Rückblick des alten Ludger Fuchs, inzwischen ein gefeierter Autor der Bundesrepublik, der als eine der wichtigsten Stimmen der DDR-Opposition gilt. Doch als er im Kreis seiner Familie zum ersten Mal seine Opferakte anschaut, holt ihn mit einem geheimnisvollen Brief auch seine Tätervergangenheit ein.
Mein Liebster, bitte melde dich von wirklich allen, bist du der Allerbegabteste. Kein Arsch passt so gut in eine Jeans wie deiner.
Das ist nicht von mir.
Oh, jetzt wird es doch ein bisschen privat.
Ach, das ist ja nicht meine Schrift. Das ist auch nicht mein Briefpapier. Das ist auch nicht mein Stil.
Von wem ist denn der denn?
Keine Ahnung.
Regisseur Leander Hausmann ist bekannt dafür, dass er in all seinen Geschichten das Heitere und Versöhnliche sucht. So kommt nach seinen DDR-Filmen Sonnenallee und NVA auch seine Stasi-Komödie äußerst freundlich, man könnte auch sagen verharmlosend daher. Der Film basiert auf Hausmanns Volksbühnenstück Hausmanns Staatssicherheitstheater von 2018. Und wie schon das Stück ist auch der Humor des Films ziemlich klamaukig. Ludgers junge Stasi-Kollegen sind eine Truppe von Volltrotteln, die jede Observierung vermasseln. Was aber nicht so schlimm ist, da ihr Führungsoffizier meist betrunken ist und sich der zuständige Minister ausschließlich für das Kostümfest zu seinem Geburtstag interessiert. Vor dieser Stasi muss sich jedenfalls niemand fürchten.
Das ist doch ein Weststadtplan.
Unsere sind so ungenau.
Warum sind die ungenau?
Um den Feind zu verwirren?
Aber dann verwirren wir doch nur die eigenen Leute.
Hausmann, der selbst in einer Künstlerfamilie in der DDR aufgewachsen ist, malt das Leben der Bohème in den schillerndsten Farben aus. Unterstützt wird Hausmann bei seinem Ostalgietrip von einem spielfreudigen und hochkarätig besetzten Ensemble. Die guten Schauspieler und die liebevolle Ausstattung können allerdings nicht ausgleichen, dass mit der Story nicht viel los ist. Abgesehen von einigen Ausflügen ins Groteske meandert sie in wenig überraschenden Wendungen vor sich hin bis zur mauen Schlusspointe. Erfreulich, dass über die DDR mittlerweile nicht mehr schwarz-weiß, sondern mit vielen Grautönen erzählt wird. Aber dieses augenzwinkernde »Sind wir nicht alle ein bisschen Stasi?« wirkt auch mit dem Abstand von 30 Jahren unpassend milde.
Julia Haungs über Leander Hausmanns Stasi-Komödie seit dieser Woche im Kino. Zu meinen, jeden und alles immer zu kennen, das scheint eine Berufskrankheit auch von Kulturjournalistinnen und Journalisten zu sein. Die Sätze »weiß ich nicht«, »sagt mir nichts«, die gehen vielen nicht gerade leicht über die Lippen. Ein klassischer Fall von Deformation professionell. Heute aber gibt es die Gelegenheit zum selbstbewussten Schulterzucken, und zwar über Oskar Zwintscher, geboren 1870 in Leipzig, gestorben 1916 in Dresden, ein Künstler des Jugendstils und Symbolismus, er ist heutzutage weitgehend unbekannt. Das Albertinum in Dresden widmet ihm nun eine große Ausstellung, und darüber möchte ich mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst sprechen. Dann fange ich doch mal ganz grundlegend an, Herr Probst. Hat Ihnen der Name Oskar Zwintscher bis zu dieser Ausstellung irgendwas gesagt?
Wenn ich gestehen muss, Frau Emreich, lange war er mir überhaupt gar kein Begriff. Ich kannte aber, wie ich dann auch in dieser Ausstellung feststellte, schon lange ein Bild von ihm, ohne dass ich wusste, dass es von ihm kommt. Das Bildnis einer Dame mit Zigarette von 1904, das ein sehr einprägsames Bild ist und sehr bemerkenswert, denn die Frau, die darauf zu sehen ist, die einen da auch ganz en face, ganz gerade anzublicken scheint, was eher so der Tradition des alten Königs oder Adelsporträts entspricht. Diese Frau ist offenkundig nichts von alledem. Sie ist auch keine femme fatale oder keine mythische Figur, wie zu dieser Zeit oft üblich. Sie sieht einfach nur etwas übermüdet aus, steht da mit verschränkten Armen in einem dunklen Faltenkleid vor dunklem Grund. Man sieht einzelne Flecken sogar auf der fahlen Haut und ihr Blick ist also fast ausdruckslos. Was ist jetzt eigentlich das Besondere daran, dass dieses Bild so überaus genau ausgeführt ist? Also jeder kleinste Lichtreflex auf den Falten des Kleides, jedes Häutchen auf den Fingernägeln, der ausdruckslose Blick der Frau, der ganz genau festgehalten ist, all das passt zu dieser insgesamt sehr nüchtern gehaltenen, exakten Machart des Bildes, weshalb man eben Oskar Zwintscher wohl nicht von ungefähr als einen Vorreiter der neuen Sachlichkeit bezeichnet.
Und ich habe jetzt, weil ich das Wort Jugendstil gelesen habe und bei der Beschreibung dieser Dame mit Zigarette gedacht, okay, er kommt eindeutig in die Jugendstil-Schublade, die kunsthistorische. Symbolismus geistert auch immer herum, wenn man über ihn liest. Wo ist er nun einzuordnen oder hat er seinen ganz eigenen Stil gepflegt?
Also am Anfang dieser Ausstellung hatte ich wirklich Schwierigkeiten zu glauben, dass alle Bilder, die Sie da sehen, von einem und demselben Maler stammen sollen. Also gleich nach seinem Studium in Dresden geht er nämlich nicht, wie viele andere seiner Generation, in eine der großen Kunstmetropolen, also nach Paris oder meinetwegen auch nach Berlin, sondern ins sächsische Meißen und da malt er die mittelalterliche Altstadt. Aber das tut er so in einer ganz eigenen Weise, in einer expressiven Weise, indem er die alten Ziegeldächer zu einer ja einzigen, fast knalligen Farbfläche in unterschiedlichen Rottönen zusammenfügt. Und später malt er dann wiederum fast grotesk anmutende symbolistische Szenen, etwa so eine alienhafte Todesfigur mit riesigen Krallen, die einen Felsbrocken über den nackten Körper einer Frau wälzt. Und dann gibt es so diese eben besagten, sehr nüchtern gehaltenen Porträts, die eher so Charakterstudien entsprechen. Das wirkt auf den ersten Blick alles ein bisschen modisch, eklektizistisch, aber in diesen sehr unterschiedlichen Bildern finden Sie dann sehr durchgehende Gemeinsamkeiten, das fast exzessive Bemühen um optische Realität und Genauigkeit. Diese expressiven Ziegeldächer in Meißen zum Beispiel sind sehr genau mit kleinen Ritzungen nachgezeichnet. Auf dem Frauenkörper in diesem symbolistischen Gemälde erkennt man kleine Alterungsspuren. Also überall dieser verbindende Aspekt der ja, fast Übergenauigkeit.
Mhm. Apropos Gemeinsamkeiten, es sind ja noch andere Bilder, und zwar nicht von Zwinscher zu sehen in dieser Ausstellung im Albertinum, sondern auch Bilder von Zeitgenossen. War er denn irgendwie auch Teil einer Bewegung oder wohin bringt uns diese Kontextualisierung?
Ja, ich glaube, die Ausstellung, und das finde ich ein großes Verdienst, lädt hier wirklich zum produktiven Vergleichen ein. Manche von Zwinschers Porträts erinnern schon von sich aus unweigerlich an Malerkolleginnen, Böcklin zum Beispiel, den er auch offen adaptiert, oder auch Hodler oder Manet. Aber das ist denn schon sehr eindrucksvoll zu sehen anhand eines Porträts, etwa von Manet, wie wenig Zwinscher eigentlich mit der Malerei Manets zu tun hat, der das malerische Handwerk zu seiner Zeit ja fast verspottet. Die Ausstellung also lenkt den Blick ganz gezielt auf diese Konkurrenz Deutschland-Frankreich in dieser Zeit. Und Zwinscher wird da als erkennbar als Teil so einer, ja, man kann sagen, fast Bewegung, eine moderne Malerei nach deutscher Tradition zu etablieren. Eine Malerei, die bei Zwinscher eben mit dieser Genauigkeit der Zeichnung zu tun hat. Vorbilder der deutschen Renaissance werden aufgerufen, Holbein und Dürer, die das Geistige in der Kunst betonen, während also die französische Malerei sich im Malakt selbst erfindet.
Ich habe es vorhin gesagt, 1916 gestorben in Dresden, ist also ein Großteil seines Œuvres in der Stadt geblieben. Und ist das der Grund, warum das Albertinum jetzt Zwinscher so ausführlich vorstellt?
Sie haben eine auskömmliche Sammlung von Zwinscher-Gemälden. Das hat natürlich damit zu tun, dass er lange in Dresden gelebt und auch gelehrt hat als Akademieprofessor, hatte da auch einige Sammler, war da sehr rege. Aber grundsätzlich ist das so eine Ausstellung, Frau Elmreich, die zeigt, was gewonnen werden kann, wenn die ostdeutschen Museen ihre Depots durchforsten, die durch die Teilung ja jahrzehntelang kaum in gesamtdeutscher Perspektive ausgewertet wurden. Und Zwinscher wäre für den hypothetischen Fall, sagen wir mal, dass es keine solche Teilung gegeben hätte, sicher schon Jahrzehnte früher auch als eine ganz bedeutende Position der konservativen Moderne in Deutschland entdeckt worden. Nämlich die Ausstellung, die noch zu DDR-Zeiten in den 80er Jahren gezeigt wurde von Zwinscher, die hatte da überhaupt keinen Effekt. Aber sicherlich wird diese Ausstellung in die Kunstgeschichte eingehen, jetzt, die jetzt in Dresden zu sehen ist.
Carsten Probst war das. Vielen Dank. Wir sprachen über Weltflucht und Moderne, Oskar Zwinscher in der Kunst um 1900, zu sehen im Dresdner Albertinum bis Mitte Januar 2023. Zu sehen, aber bitte nicht anzufassen. Wer einem Kunstwerk in einer Ausstellung schon mal nahe kam, zu nahe, der weiß, wie schrill eine Alarmanlage kreischen kann. Abstand halten ist daraufhin garantiert. Ab heute ist im Neuen Museum in Nürnberg eine Ausstellung zu sehen, die zum Anfassen und Benutzen, zumindest in einigen Fällen, ausdrücklich einlädt. Kunst und Design nämlich treten miteinander in einen Dialog. Freie und angewandte Kunst treffen aufeinander in Double Up, so der Titel dieser Schau. Und es erübrigt sich die Frage, was besser, was wertvoller ist. Susanne Schmiedleitner berichtet aus Nürnberg.
Endlich dürfen Museumsobjekte auch mal angefasst und ausprobiert werden. In dem Fall Designerstühle. Das neue Museum bittet seine Besucher, Platz zu nehmen, wie auf dem berühmten taillierten Ameisenstuhl von Arne Jacobsen oder auf einen Stuhl von Konstantin Kretschitsch, der von seiner Form an zusammengesetzte Geodreiecke erinnert. In einem Raum der neuen Ausstellung Double Up können die Besucher sich auf viele Stühle setzen. Für Kurator Thomas Heiden ist damit ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen.
Stühle gab schon viele bei uns im Haus in wechselnden Konstellationen, aber nie durfte man drauf sitzen. Und Stühle sind dazu da, dass man sie besitzt.
Überhaupt betritt das neue Museum Nürnberg mit der Ausstellung Double Up Neuland. In einem Raum trifft indigene Malerei aus Australien auf erdfarbene Tongefäße der deutschen Keramikerin Lotte Reimers. Ein Dialog zwischen Kunst und Kunsthandwerk. Für Kurator Thomas Heiden ist das ein erster wichtiger Schritt für eine Neuausrichtung des Museums.
Wir haben ja lange Zeit Kunst und Design sehr streng getrennt und haben damit den Zeigefinger gehoben, haben gesagt, das eine ist frei von jedem Zweck und das andere ist zweckgebunden. Und solange wir so argumentiert haben, haben wir natürlich auch eine Hierarchie geschaffen. Aber diese Hierarchie existiert in der Praxis nicht. Es gibt so viele Schnittmengen zwischen freier und angewandter Kunst. Und wir stellen fest, die beiden Bereiche Kunst und Design haben sich wirklich sehr, sehr viel zu sagen.
In neuen Räumen sollen überraschende Bezüge eröffnet werden. Welche Wirkung hat die Farbe Rot? Das Paddelboot, die Wippe, der Kinderwagen und ein Sideboard in Knallrot. Präsentiert auf rotem Hintergrund. Ihnen entgegengesetzt im gleichen Raum ein abstraktes Bild mit roten Textilbahnen. In einem anderen Raum sind Teppiche aus Afghanistan zu sehen, ihre Motive ungewöhnlich und ein Spiegel der 1980er Jahre. Statt floraler Muster sind hier Maschinengewehre, Raketen und Kanonen geknüpft. Für Kurator Thomas Heiden geht es auch um ein neues Verständnis von Kunsthandwerk.
Ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie wir hier Kunsthandwerk integrieren in unsere Schau, Auswirkungen hat auf die Wahrnehmung, auf das Denken, auf das Werten. Und ich denke, dass wir einen Beitrag leisten zur Anerkennung von Kunsthandwerk.
Design im Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen. Für Kurator Thomas Heiden ist vor allem die Bauhausküche von Le Corbusier ein gutes Beispiel. Sie ist ein Vorläufer der Einbauküche, entworfen in den 1940er Jahren. Alles in Holz mit vielen Unter- und Oberschränken mit einer Durchreiche.
Le Corbusiers Küche ist der Versuch, die Arbeit in der Küche zu optimieren und damit auch natürlich Freiräume zu schaffen für Frauen. Charlotte Perriand, seine Compagnon, hat ja da auch ganz wesentlich sozusagen mitgewirkt an diesem Projekt. Und insofern darf man das auch wirklich als einen Versuch verstehen, Frauen eine neue Funktion in der Gesellschaft, in der Familie zuzuweisen durch Befreiung von der Mühsal der Küchenarbeit.
Erstmals wird die Corbusier-Küche in Nürnberg gezeigt. Sie wurde von der Neuen Sammlung für Design in München erworben. Die Direktorin des Neuen Museums in Nürnberg, Simone Schimpf, hofft, dass auch künftig beide Häuser enger zusammenarbeiten. Sie sieht hier neue Chancen.
Double Up, eine gemeinsame Ausstellung des Neuen Museums Nürnberg und der Neuen Sammlung, Susanne Schmiedleitner berichtete. Prag bekommt ein neues Konzerthaus, die Moldau-Philharmonie. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Zwei Nationalheiligtümer in einem, die Moldau und die Musik von Smetana. Zweimal Inspiration für den dänischen Architekten Bjarke Ingels. Die Bewegungen des Flusses und den Fluss der Musik wollte er in seinem Entwurf für die neue Konzerthalle einfangen. Ein architektonisches Äquivalent schaffen, genau am Ufer der Moldau. Kilian Kirchgessner.
Ein Gebäude wird es, das sich wie geschichtet über der Moldau erhebt. Einzelne Etagen, die ineinander fließen und verbunden sind von riesigen Außenterrassen, über die Besucher bis hinauf auf das Dach des Gebäudes wandeln können wie auf einen Aussichtsturm. Jetzt, nach dem Architekturwettbewerb, beginnen in Prag die Feinheiten des Planungs- und Genehmigungsprozesses. Auch Optimisten schätzen, dass die ersten Töne in der neuen Moldau-Philharmonie in frühestens 10 Jahren erklingen werden.
Neues wie diese Philharmonie erregt natürlich immer Aufsehen, sollte aber nicht den Blick auf das Inventar trüben. Genauso wenig wie kleine äußerliche Mängel, eine fehlende Nasenspitze zum Beispiel. Die stört keinen großen Geist, wenn die Vorzüge überwiegen. Klassische Züge, ein beseelter Gesichtsausdruck oder eine äußerst raffinierte Frisur. Das alles bemerkte ein Mitarbeiter des Bayerischen Nationalmuseums kürzlich an einer Marmorbüste und konnte sie dem italienischen Bildhauer Simone Bianco zuordnen. Es sei die Wiederentdeckung eines seltenen Meisterwerks der venezianischen Renaissance. Eines Werkes, das heute auf dem Kunstmarkt eine Sensation darstellen würde und durchaus einen Millionenbetrag erzielen könnte, jubelt man in München. Ein eigentlich vertrautes Museumsstück einem berühmten Künstler zuschreiben zu können, sei ein Glücksfall. Ein vermisstes Museumsstück wiederzubekommen ist ebenso erfreulich und es zurückzugeben löblich. Die Nobelstiftung in Schweden hat einen antiken Goldring an Griechenland zurückgegeben, der im Zweiten Weltkrieg auf der Insel Rhodos gestohlen worden war. Ein Siegelring mit 2 geflügelten Sphinxen aus mykenischer Zeit. Der Ring wurde 1927 bei einer Ausgrabung gefunden, im Zweiten Weltkrieg aus dem Archäologischen Museum gestohlen. Über Umwege kam er in die Sammlung der Nobelstiftung. Opernhäuser, das sind für den Regisseur Barry Kosky Safe Spaces für Träume. Wenn es auf der Bühne nur noch darum gehen würde, wer wir sind, wo wir politisch stehen, was unsere Identität ist, dann könnten wir die Häuser auch dicht machen, sagte Kosky in einem Interview mit dem Spiegel. Wer in die Oper geht, dem ist es erlaubt, die politischen Probleme an der Garderobe abzugeben. Den Ukraine-Krieg, die Klimakrise, Corona, die Ausbeutung des globalen Südens, Arbeitslosigkeit. Man betritt für 3 Stunden eine Traumwelt. Und wenn sie vorbei ist, bekommt man seine Probleme zusammen mit dem Mantel wieder ausgehändigt. Kosky leitete viele Jahre die Komische Oper in Berlin. Mit dieser Spielzeit geht seine Intendanz zu Ende. Und zu Ende sind auch diese Kulturmeldungen.
Mit Mascha Drost, vielen Dank. Ja, und Kultur heute geht auch zu Ende. Vorher aber noch der Hinweis auf die Informationen am Abend, die um 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk beginnen. Da geht es um das 9-Euro-Ticket, denn auch der Bundesrat hat grünes Licht gegeben. Danke für Ihr Interesse an Kultur heute, sagt Marja Elmenreich.